Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Würzburg bei den B2B Communication Days und ich habe vor mir Mike Kleinemaß. Er ist Head of Customer Activation and Marketing bei ThyssenKrupp Materials Services. Danke.
Schönen guten Tag, Thorsten, und hallo an alle Hörer. Freut mich sehr.
So, jetzt muss als erstes mal sagen, was ein Head of Customer Activation ist and Marketing. Warum nicht Head of Marketing and Customer Activation?
Ja, aber nur wenn du mir versprichst, dass der Podcast erst nach meinem Vortrag gesendet wird.
Das hängt wieder von deiner Freigabe ab. Also wer als erster freigibt, kommt als erster.
Also habe ich selber in der Hand.
Und dann im Wochenrhythmus kommen die Dinger raus.
Okay, dann ist in Ordnung. Hintergrund ist, dass wir zwischen Marketing und Vertrieb kein Silo einziehen wollten. Wir sind gerade in einer ganz spannenden Phase, nämlich in einer Transformationsphase, wo wir unser Geschäftsmodell auch sehr stark vom transaktionellen Werkstoffhandel hin zum beziehungsbasierenden Servicegeschäft entwickeln und können vieles neu im Prinzip gestalten. Und mir lag es immer am Herzen, dass Marketing und Vertrieb nicht wie so häufig als Silos fungieren, wo der eine mit viel Aufwand, Geld und Mühe Leads generiert und der andere die dann irgendwann über den digitalen Zaun geworfen bekommt und sich fragt, naja, wie heiß sind die wohl, woher kommen die, was können die, wann habe ich denn Zeit dafür? Sondern dass Marketing und Vertrieb wirklich zusammenspielen als so eine Art Growth-Team, wie in einer Fußballmannschaft, wo das Marketing im Mittelfeld spielt, kreative Ideen hat, kreative Pässe schlägt in den Sturm zum Vertrieb, der dann verwandelt. Gerne darf das Marketing auch mal aufs Tor schießen, aber wirklich so zusammenspielen. Und in meiner Funktion habe ich diesen Bereich Customer Activation integriert, wo es darum geht, wirklich von der Lead-Generierung bis hin zur Erstverifizierung dieser Leads, das in einer Hand zu haben und dann auch wirklich gemeinsam mit dem Vertrieb in unserer Form häufig dem Außendienst auch mal zum Kunden zu fahren und gemeinsame Aktionen zu planen. Ja, und das werde ich auch morgen in meinem Vortrag zum Thema Omnichannel stärker beleuchten. Das ist nämlich ein Thema, was aus meiner Sicht immer viel zu kurz kommt. Wir Marketingleute freuen uns immer über die tollen digitalen Möglichkeiten. Wir freuen uns auch über KI. Ich bin aber der Meinung, in der heutigen Zeit wird der Mensch den Unterschied machen.
Ja, sind wir uns absolut einig. Und Omnichannel sind wir uns auch absolut einig. Bleiben wir ganz kurz nochmal bei digital. Intent-Data, also Intent-Daten, die kriegen wir natürlich über digitale Kanäle. Mhm. Welche Rolle spielt das im Vorfeld der Customer Activation?
Mhm. Ja, tatsächlich eine sehr große. Auch da nutzen wir unterschiedliche Tools. Wir haben eine sogenannte Sales Journey auch, wo wir Tools nutzen, ist kein Geheimnis, LinkedIn Sales Navigator hat Intent-Daten, die natürlich sehr interessant sein können, auch sogar auf Produktkategoriebasis. Jetzt sind wir aber natürlich eher im physischen Investitionsgütergeschäft, da gibt es nicht ganz so viele Daten, nichtsdestotrotz, aber weiterhin für uns spannend, wer wächst, wer verändert sich. Wir betreiben auch Social Listening, also nutzen Signale, um wirklich zu schauen, gerade in unserem Servicegeschäft, wo verändert sich was in der Lieferkette? Wir bieten nämlich Supply Chain Services an und da ist es für uns wirklich sehr, sehr spannend zu wissen, wie geht's eigentlich dem Kunden? Was macht der Kunde? Muss er gerade Kosten sparen? Wächst er gerade? Hat er sich eine neue Maschine gekauft? All das sind für uns Daten, die für uns Ansätze sind für Gespräche. Weil zu all diesen Situationen und Anwendungsfällen haben wir potenzielle Lösungen. Und deswegen sind diese Intent-Daten so spannend. Wie gesagt, digital, beispielsweise LinkedIn, aber halt auch über White Paper und ähnliche Geschichten, gerade wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, sind wir ein Freund davon, das zu nutzen, um halt auch wirklich die Kunden, die offen und bereit sind, über unsere Themen zu sprechen, dann zu kontaktieren.
Da muss ich jetzt kurz mal erläutern, ThyssenKrupp Material Services, Was genau macht ihr?
Ja.
Und was machen die anderen?
Genau. ThyssenKrupp ist ja eine Unternehmensgruppe mit mehreren Segmenten. Da gibt es den Bereich Automotive, da gibt es den Bereich Stahl aus Duisburg, der wirklich Stahl selber herstellt. Da gibt es die Marine Systems, die jetzt gerade an die Börse geht. Und da gibt es den Bereich Decarbonization Technologies. Und zu guter Letzt gibt es uns. Wir verkaufen Stahl, stellen aber keinen her. Bedeutet, wir verkaufen auch andere Marken. Und wir sind einer der größten werksunabhängigen Werkstoffhändler der westlichen Welt.
Oh.
Tatsächlich, okay. Ja. Also wir sind in Europa sehr, sehr stark vertreten. In Deutschland die Nummer eins in Ungarn. Sehr starke Marktposition in ganz Europa, aber auch in Nordamerika. So, und zu diesem Werkstoffgeschäft mit Stahl, Aluminium, nicht eisernen Metallen etc. kommt jetzt auch das Servicegeschäft, beziehungsweise wir rücken es immer weiter in den Fokus, weil wir einfach gesehen haben, die Lieferketten, die Thematik der Lieferketten hat sich komplett verändert in den letzten Jahren. Ja, wir sehen es gerade aufgrund der geopolitischen Herausforderungen. Man spricht heutzutage von nicht mehr von Offshoring und Nearshoring, sondern teilweise schon von Friendshoring. Ja, und das sind einfach Fakten, die geschaffen worden sind, externer Natur, die uns dazu veranlassen, dass wir unseren Kunden da noch stärker helfen wollen, indem wir in die Prozesse gehen und wirklich gucken, wie wir den Kunden bei ihren Teilen und Herausforderungen der Lieferkette auch gerne beim Thema Nachhaltigkeit weiterhelfen können. Das mal so als Rundumschlag, also wirklich von den einfachsten Materialien, Stahl und Aluminium, die wir gerne bearbeitet, geschnitten, geschweißt liefern, bis hin zum Thema, dass wir Kunden auch helfen, Scope 3 compliant zu werden, was das Thema Nachhaltigkeit angeht.
Puh, ganz schön komplex.
Absolut, ja.
Okay. Und in all diesen Bereichen guckt ihr inhaltlich, das sind ja jetzt auch ganz unterschiedliche inhaltliche Themen, guckt ihr inhaltlich, dass ihr scannt, wo könnte da irgendwo bei unseren Kunden oder Leads, die wir haben, Gesprächsbedarf bestehen?
Genau. Was wir machen ist, dass wir die Customer Journeys wirklich runterbrechen von Branchen auf Subbranchen zu, wie sagt man, Value Chain Partnern. Also mal als Beispiel Automotive, Nutzfahrzeuge, OEM, Tier 1. Dass man das mal so runterbricht und dann wirklich eine Customer Journey aufbaut, die über alle Phasen inhaltlich Kunden begleitet. Je nachdem, wo der Kunde gerade steht, ob er einfach noch Awareness darüber bekommen muss, was zum einen die globalen Herausforderungen sein können und Lösungen dafür oder aber ob er bereits Material bei uns kauft und noch gar nicht weiß, dass wir eigentlich viel, viel mehr anbieten. So gehen wir ganz dediziert daran, dass wir wirklich für alle industriellen Kundengruppen eigene Customer Journeys aufbauen und dann halt ja inhaltlich dort abholen, wo sie stehen und begleiten bis hin, tja, quasi zum Meeting Point, wo es darum geht, das Vertrauen bei ihm zu generieren, dass wir der richtige Partner sind, um mit ihm über seine Prozesse sprechen zu dürfen.
Das hat ja mehrere Dimensionen, dieses Problem, nämlich das Thema Account-Based Marketing. Es gibt ja innerhalb der Unternehmen dann auch ganz unterschiedliche Menschen, die sich mit der Thematik beschäftigen und unterschiedliche Wissensstände. Der eine fängt ganz von vorne an und will irgendwie Basisinformationen, der andere ist gedanklich schon viel weiter. Ziemlich komplexes System, mit dem du halt zu tun hast.
Definitiv, genau. Das sind ja die sogenannten Buying Center, von denen du sprichst, ist ein besonders interessantes Thema, weil so viele Entscheider, nehmen wir mal das Thema Lieferketten, da gibt es strategische Einkäufer, da gibt es Supply Chain Manager und da gibt es auch CFOs, je nach Unternehmensgröße, ja, aber auch Rechercheure, Vorbereiter, Entscheider, sodass so ein Buying Center, die Studien kennen wir alle, ne, irgendwie 8 bis 12 Personas beinhalten kann, je nach Unternehmensgröße natürlich. Aber das macht ja auch das B2B-Marketing so spannend. Ne? Sonst
ja, genau. Sonst könnten wir denken, auch B2B-Marketing, was ist denn das?
Genau. Sonst könnten wir auch irgendwie Pizza vermarkten oder Kaugummis oder Eiscreme, mag irgendwie jeder. Und da ist es natürlich wesentlich spannender, wirklich im B2B-Marketing sich so detailliert damit auseinanderzusetzen und auch zu gucken, wo man einfach als Problemlöser dann auftreten kann.
Mhm. Account-based Marketing, was sind noch spezifischer von dem Thema bei euch? Wie setzt ihr es am besten um?
Ja, also genau, alles fängt natürlich mit dem Wissen um den Kunden an. Der Kern von Omnichannel ist natürlich Wissen um die Bedürfnisse des Kunden, die Gewohnheiten und Muster. Und idealerweise, weil zum einen der Tag nur eine gewisse Anzahl von Stunden hat und die meisten Unternehmen nur gewisse Ressourcen, fokussiert man sich auf die vielversprechendsten Kunden, die dem Thema am offensten gegenüberstehen oder akute Probleme haben. Beim Thema Nachhaltigkeit ist es beispielsweise so, dass wir aus verschiedensten Datenquellen, sind wir beim Thema Intent oder halt einfach das Thema, ich nenne es mal Readiness in Bezug auf Nachhaltigkeit. Einfach schauen, welche Unternehmen haben Nachhaltigkeitsziele, welche Unternehmen setzen sich damit aktiv auseinander, welche Unternehmen vermarkten auch nachhaltige Produkte, wo wir dann möglicherweise beratend tätig werden können, was die CO2-neutrale Lieferkette oder CO2-reduzierte Materialien beispielsweise angeht, sodass wir uns da dann auch wirklich anschauen, was sind so die, sage ich mal, Kunden 1 bis 10 und 11 bis 100, auf die man sich mal fokussiert, wo man dann wirklich eigene Journeys oder halt auch Content entwickelt und bereitstellt, die man dann mit viel Marketingunterstützung gemeinsam mit dem Vertrieb angeht. Ja, dann gibt's die nächste Kundengruppe, wo man weiß, die sind noch nicht ganz so ready. Da macht man mehr Marketing und weniger persönlichen Vertrieb, bis man das Gefühl hat, die sind so ready und baut dann halt wiederum auch individuelle Journeys oder Account-based Marketing, wie du sagst.
Wie weit hilft euch bei diesen Dingen der Vorbereitung, und das ist ja nicht ganz ohne, generative KI in der Recherche oder sogar, dass ihr ganze Prozesse durch KI-Agenten abbildet, erstmal eine Recherche machen zu dem Thema mit diesen Fragestellungen und so weiter und diese Daten dann wiederum strukturieren, systematisieren, nachvollziehbar machen natürlich, welche Quellen und so weiter. Wie geht ihr, was sind da eure Erfahrungen bisher? Geht ihr schon ran damit oder seid ihr dran?
KI ist natürlich ein extremer Hebel, was Content angeht. Sowohl bei der Individualisierung von Content auf gewisse Journeys.
Klar, also bei der Content-Erstellung, das ist das ist genau. Bei jedem.
Beim Recherchieren ist es natürlich auch super hilfreich, einen schnellen Branchenreport, einen Einblick in gewisse Branchen zu erhalten. Auch da, ja, gibt es Agentenmodelle. Was wir tatsächlich haben, ist ein spannendes Projekt. Darf ich, glaube ich, nicht zu weit ins Detail gehen, aber es geht tatsächlich auch um Company Reports. Da werden auch Themen wie Deep Learning und Onkologien angewendet. Also es geht schon stark.
Also da bewegt sich wahnsinnig viel.
Genau,
und das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil. Insofern für so ein offenes Interview wie hier eigentlich kein Thema. Aber da bewegt sich sehr viel bei dem Aufbau von internem Wissen, das deutlich effizienter möglich ist. Allerdings auch mit gewissen Fallen. Sehr spannendes Thema.
Genau, ja. Also ich habe selber mal eine Initiative geleitet bei uns im Hause, die sich mit der Identifizierung von KI-Use-Cases beschäftigt hat. Wirklich sehr, sehr spannendes Thema, wo wir dann wirklich geguckt haben, Abteilung pro Abteilung, was sind potenzielle Use-Cases? Und wirklich sehr dediziert geguckt haben, welche Daten werden verwendet und ist KI die beste Lösung oder eigentlich hilft auch Digitalisierung schon? Ja, und dann nach Impact, Effort weiter bewertet, sodass wir wirklich eine Datenbank hatten für unser Management mit den KI Top Use Cases. Also KI bin ich ein großer Freund von, das möglichst in allen Abteilungen zu beleuchten, inwiefern KI-Prozesse erleichtern kann. Und ja, Agenten sind gerade das absolute Top-Thema, weil sie extremst Prozesse verbessern, heben können.
Wie weit setzt ihr es im Marketing ein? Content-Erstellung hast du schon gerade gesagt. Was sind da eure Erfahrungen bisher?
Ja, im Prinzip sehr gute Erfahrung. Wir nutzen gängige Tools, sowas wie Canva eher im grafischen Bereich, Copy AI auch als generative KI, nutzen aber halt auch im Microsoft-Paket den Copilot beispielsweise. Das sind so die Erleichterungen des Alltags. Dann geht es natürlich noch weiter in Richtung Video etc. Also gerade im Hinblick auf die Komplexität des B2B-Marketings ist KI natürlich Gold wert, weil wir in der Regel nicht mit denselben Ressourcen im Marketing arbeiten können wie B2C-Unternehmen, sehr häufig. Bedeutet, durchschnittlich sind B2B-Marketing-Abteilungen da wesentlich kleiner. Und unsere Zielgruppen war viel, viel komplexer. Und was ich vorhin beschrieben habe, diese unterschiedlichen Customer Journeys und unterschiedlichen Inhalte, die natürlich alle zu individualisieren, kostet extremst viele Ressourcen. Und da ist KI natürlich auch eine große Hilfe.
Seid ihr dran, ein eigenes kleines LLM für euch aufzubauen, wo ihr bei dieser Komplexität von Account-Based Marketing einerseits öffentliche Informationen reinspielen lasst und andererseits aber auch hochgeheime interne Informationen reinspielen lässt und dieses System in einer sicheren Umgebung im Unternehmen dann einsetzbar macht, um euch wiederum zu verbessern in euren Leistungen?
Mhm. Sowas gibt es tatsächlich in unterschiedlichen Ausprägungen bei uns, in unterschiedlichen Use Cases habe ich es schon gesehen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Initiativen im Hause ThyssenKrupp, die sich dann auch aus unterschiedlichen Segmenten heraus bilden und dann wiederum vernetzen. Sowas habe ich schon bei uns im Vertrieb auch gesehen, wenn es darum geht, auch Angebote zu erstellen. Mhm. Sehr unterschiedlichen Parametern kommen unstrukturierte Anfragen, sowas. Und ansonsten, ja, haben wir auch ein eigenes KI-Lab mit, das sich sehr stark mit dem Thema Data Lakes auseinandersetzt und dann halt guckt, mit welchen Layern sie welche Applikationen im Prinzip bilden können, um ja Potenziale zu heben. Also ja, da gibt es verschiedenste Initiativen, die genau in diese Richtung gehen. Kann ich bestätigen, ja.
Im Marketing, wir hatten jetzt Content-Erstellung. Was sind noch Applikationen im Marketing, die ihr konkret nutzt oder wo ihr sagt, da hilft uns die KI besser zu werden, entweder einzelnen Personen oder ganzen Abteilungen?
Das Thema Mustererkennung, also Predictive Targeting, ist natürlich spannend. Gerade diese Use Cases, die ich eingangs beschrieben habe, sind natürlich sehr, sehr komplex, in der gesamten Industrie zu schauen, was verändert sich bei den Kunden. Jetzt haben wir natürlich den Vertrieb, der ist das beste Ohr zum Kunden, aber haben auch die Herausforderung, vorhin beschrieben, diese Anzahl von Personas im Buying Center. Ja, und in der Regel schafft man es nicht, beim Kunden mit allen 12 Personen zu sprechen. Ja, und jeder weiß, wie komplex große Unternehmen sind. Deswegen helfen auch da solche Systeme bei der Mustererkennung oder Bedarfserkennung dann, sei es aus öffentlichen Quellen, selbst wie Google News, kann das schon helfen, im Marketing oder Vertrieb dort Anlässe zu kreieren. Dementsprechend, das Thema Predictive Targeting finde ich sehr, sehr spannend. Dann im Weiteren, Lead Scoring, Lead Nurturing, aber auch gerade im E-Commerce das Bestellverhalten zu analysieren. Ja. Und was bei uns noch sehr, sehr spannend ist, ist das Thema Demand Forecasting, wo wir auch ein eigenes Startup haben mit Pacemaker, was sich genau damit auseinandersetzt, für uns, aber insbesondere halt auch für Kunden, für fremde Unternehmen, diese Forecastings zu machen und das Potenzial wirklich da bei sehr, sehr komplexen Unternehmensstrukturen und komplexen Produktartikel, eine Anzahl von sehr, sehr komplexen Artikeln und Kategorien dann wirklich auszuspielen, um vorherzusagen, welche Produkte und Artikel besonders gefragt werden, wann wiederum Bestellbedarf eintritt und wie sich auch gesamte Lieferketten dann nach Szenarien nachbilden lassen. Zumindest bei Ereignissen, die schon mal stattgefunden haben. Ne, also jetzt so, ja, kein schönes Thema, aber Kriege kann man mittlerweile simulieren, was dann passiert. Aber jetzt glaube ich so die Landung eines UFOs, die könnte man jetzt noch nicht, es sei denn, es gibt ganz klare Parallelen zu anderen Ereignissen, die natürlich Störungen in der Welt verursachen. Aber auch, all das kann man mittlerweile vorhersagen und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt bei mir nicht ganz so relevant, aber insbesondere bei uns im E-Commerce, hochinteressante Thematik.
Abschlussfrage. Du hast gerade gesagt, der Vertrieb ist einfach die Informationsquelle und das ist eine der Spezifika von B2B-Marketing, muss man ganz klar sagen. Der Vertrieb hat vor, ich glaube, 20 Jahren war das so, sogenannte CRM-Systeme oder CAS-Systeme, hießen sie davor, Computer-Aided Selling, bekommen, aber hatte nie Bock, irgendwelche Informationen da rein zu hacken. Also es gab dann immer Probleme zwischen Marketing und Vertrieb. Heute haben wir eigentlich eine Vereinfachung dieser Schnittstelle. Wie geht ihr da vor, dass ihr ein Maximum, wir sind jetzt gerade im Vertriebsgespräch, und ein Maximum der Informationen auch verfügbar zu machen? Wie geht ihr da vor und was sind eure Strategien?
Also wir steuern den Vertrieb komplett über CRM. Bedeutet, wir schulen es, wir fordern es aber auch ein. Und wir tracken es komplett über CRM, über alle Phasen. Das heißt, in der Vertriebssteuerung haben wir auch unsere Ziele, dass entsprechende Anzahl von Terminen oder qualifizierten Terminen dort entstehen, aber genauso gut auch, dass wir die Pipeline-Geschwindigkeit messen. Die Pipeline-Velocity, also sprich auch, wie lange dauert es, einen Kunden von der ersten Phase Anbahnung zur Konzeption zu entwickeln und zum Angebot. Ja, also Wir leben das komplett entlang von CRM und im Marketing haben wir auch Zugriff darauf. Das heißt, es greift komplett ineinander und wir sind dabei, es immer weiter auszubauen, halt auch, um KI-Elemente zu ergänzen, um weitere Schnittstellen zu schaffen, um das wirklich, ja, als Omni-System zu gestalten, sage ich mal, wo die gesamte Vertriebsarbeit gelebt wird. Aber das ist nicht einfach, das muss ich auch dazu sagen.
Und wie weit geht ihr vor oder strukturiert das, wenn in einem solchen Gespräch euch jemand ein neues Problem schildert, wo ihr sagt, Mensch, das ist ein Kundenproblem, das wussten wir ja noch gar nicht, das kannten wir ja noch gar nicht. Wie geht ihr vor, dass ihr solche Informationen, wenn ihr sie bekommt, irgendwo strukturiert und dann auswertet und sagt, Mensch, das ist jetzt das 10. Mal, dass in dem Gespräch das und das Problem auftaucht. Und da haben wir noch gar kein Produkt für, sollten wir mal was tun.
Ja, auch ein total spannendes Thema. Wir haben uns dahingehend so ein bisschen neu aufgestellt, dass wir eine sehr agile Organisation haben. Bedeutet, wir haben ein spezielles Transformationsteam auch, was sich damit auseinandersetzt mit Kundenlösung, Product Lifecycle Management, mit Sales Excellence, mit Service Marketing wie mir. Diese Informationen gelangen im besten Fall zu diesem Transformationsteam, okay, was dann aus unterschiedlichen Blickwinkeln darauf schaut und dann darauf eingehen kann. Ja, ich zum Beispiel im Marketing habe da eine modulare, Use-Case-basierte Sales-Präsentation, an der ich arbeite. Und wenn ich jetzt einen neuen Use-Case erhalte, eine neue Kundensituation, ist es mein Job, auch mit dem Vertrieb darauf basierend eine Lösung zu schaffen. Eine Vertriebspräsentation zum einen und zum anderen haben wir auch noch ein Tool, wo Vertriebsmitarbeitende relativ schnell von einer Situation zu einer Kundenlösung kommen. Ja, also ich habe in der Branche diese Situation vorgefunden und ja, was ist dann letztendlich von der Hypothese her zumindest eine passende Lösung.
Okay. Was wird uns im Bereich KI-Einsatz noch so erwarten aus deiner Sicht? Jetzt mal ganz als Abschlussfrage.
Tja,
allgemein
ist natürlich extrem schwierig zu sagen bei der Geschwindigkeit, die das Thema aktuell aufgenommen hat. Die Automatisierung wird natürlich zunehmen, noch weiter. Wir sehen jetzt die Agentenmodelle, die schnittstellenübergreifend schon aktiv werden können. Das heißt, da wird noch eine ganze Menge passieren, wenn Unternehmen anfangen, das komplett zu adaptieren und auszurollen, werden wirklich viele, viele Dinge sehr automatisch gehen und auch gerade in Bezug auf CRM oder ERP-Systeme wird der Vertriebler beispielsweise nach dem Kundenbesuch etwas reinsprechen und braucht danach vielleicht gar nicht mehr in Richtung CRM weiter ins System schauen, sondern kann sich wirklich auf das Menschliche, die menschlichen Stärken fokussieren. Das ist ja auch das, wovon die Welt sehr häufig spricht. In diesem KI-Zeitalter macht der Mensch dann letztendlich noch den Unterschied. Die Unternehmen, die mit ihren Kunden dann noch den Aufwand bereit sind zu investieren, wirklich Menschen zum Kunden zu schicken und Menschen mit dem Kunden sprechen zu lassen. In der Zeit, in der Big Tech alles digitalisiert hat und man eigentlich keinen mehr am Kundenservice persönlich erreicht, wird das sicherlich den Unterschied machen, aber dafür müssen Menschen durch diese KI-Geschichten dann halt von diesen administrativen Dingen noch weiter befreit werden. In die Richtung wird es gehen, denke ich, weil das sind große Painpoints. Und ja, ansonsten kann, glaube ich, keiner weiter als 3 Monate in die Zukunft gucken bei der Geschwindigkeit, die das Thema aufnimmt. Wir sehen gerade, was im Bereich Video möglich ist. Vorhin habe ich noch im Newsletter gesehen, jetzt gibt es eine Kennzeichnungspflicht ab dem 2. August 26 für KI-Inhalte. Also es bleibt weiter sehr, sehr spannend.
Allerletzte Frage fällt mir gerade ebenso ein. Und zwar, wenn ich auf dem Weg bin zum Kunden als Vertriebler, und da sind ja viele dann in ihrem Auto unterwegs und haben ein bisschen Ruhe. Habt ihr schon mal nachgedacht oder gibt es Gedanken in die Richtung, bitte bereite mich, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, bitte bereite mich vor auf dieses Gespräch. Du weißt ja, kennst ja meinen Kalender, du weißt, mit wem ich rede, hast Hintergrundinformationen, gibt sowas.
Genau, also diese Company Reports, super spannender Anwendungsfall, habe ich lustigerweise auch mal getestet. Letztens beim Autofahren habe ich mit Siri gesprochen und Siri gebeten, mir alle Infos zu einer Firma zusammenzustellen, weil Siri, der mit ChatGPT connected ist, hat dann aber gesagt, du fährst gerade Auto, bitte mach das nachher auf deinem Handy. Safety first, also.
Okay, aber es ist ja auditiver Content, also du kannst da eigentlich auditiven Content auch mühelos während des Fahrens.
Genau. Also in diese Richtung wird es definitiv gehen. Genauso wie man aus dem Auto einen Kundenbericht vielleicht ins CRM reinspielt, lässt man sich halt alles Wichtige für diesen Kundentermin halt vorlesen, auslesen, so wie man auch schnell beim Sales Navigator nachgucken kann, was da so los ist. Ja, halte ich für einen sehr sinnvollen Use Case.
Mike, ich habe viel von dir gelernt. Danke für dieses Gespräch.
Das freut mich sehr, Thorsten. Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.